Leitung ist seit einigen Jahren ein großes Schlagwort. Es wird viel über Leitung, über Leitungskompetenz, über Leiterschaft gesprochen. Es werden verschiedenste Seminare gehalten, die unsere Leitungskompetenz stärken sollten, Leitungskongresse und dann auch Fortbildungen zum Thema Leitung. Man soll es lernen, eine Gruppe zu leiten, ein Team, eine Gemeinde, eine Firma und vielleicht am allerschwierigsten von dem Ganzen, man soll es auch lernen, sich selbst zu leiten. Ja, dafür gibt es auch Kurse, Vorträge, Anregungen und so weiter. Viele solche Seminare und Tagungen werden auch im christlichen Bereich gehalten. Das hat natürlich auch seine Legitimation. Leitung ist unter Christen ein sehr großes, sehr wichtiges Thema. Und da werden selbstverständlich verschiedenste biblische Beispiele rangezogen, wie Leitung aussehen kann, wie Leitung aussehen soll, mitunter auch Beispiele, wie Leitung nicht aussehen soll. Und ich habe sogar gehört, dass es im weltlichen Bereich auch Seminare gibt, die biblische Beispiele heranführen. Vor allem das Buch Nehemia vom Alten Testament wird dazu gebraucht. Nun, wir sind in unserer Reise durch die Geschichte, wo wir anschauen, wie Gott wirkt, von Schöpfung bis zur Offenbarung. Wir sind noch nicht bei Nehemia angekommen. Aber heute wollen wir einen Mann anschauen, der so wirklich sein Leiden mit dem Leiten hatte. Samuel ist eine Figur, die eine sehr wesentliche Rolle spielt im Alten Testament. Er ist ein Mann, der das Volk Israel geleitet hat in sehr schweren Zeiten. Wir finden, dass vom Anfang an er ein ganz besonderer Mensch war, weil der Samuel war dann das erste Kind von einer Frau, die jahrelang keine Kinder bekommen konnte. Und es hat diese Frau so sehr weh getan, dass sie keine Kinder bekommen hat, dass sie Gott versprochen hat: Herr, wenn du mir einen Sohn schenkst, werde ich ihn dir widmen. Das Gesetz hat vorgeschrieben, dass das erstgeborene Kind immer dem Herrn gewidmet sein soll. Das heißt, hätte theoretisch im Dienst Gottes direkt stehen müssen. Aber es gab auch die Möglichkeit, dass dieses Kind durch ein besonderes Opfer ausgelöst werden konnte. Und das haben natürlich die Eltern gemacht, dass sie dieses Opfer gebracht haben. Hannah, die Mutter von Samuel, hat gesagt: Ich werde dieses Opfer nicht bringen, sondern ich werde meinen Sohn bringen. Und er soll im Tempel dienen. Und genauso ist es gekommen. Samuel wurde geboren. Er und seine Mutter sind zu Hause geblieben, wenn die restliche Familie zum Tempel gegangen sind, einmal im Jahr. Also sie sind zu Hause geblieben, bis der Samuel entwöhnt wurde. Und dann, in einem sehr jungen Alter, hat seine Mutter ihn zum Tempel gebracht und ihm den Priester Eli übergeben, dass der Samuel ihm dort im Tempel dienen könnte. Nun, der Eli wird dann das erste Leitungsbeispiel gewesen sein, was der Samuel in der Form zu sehen bekommen hat. Allerdings gehört Eli zu denen, die nicht gerade ein besonders gutes Beispiel von Leitung waren, schon innerhalb seiner Familie. Seine Söhne, die eben auch als Priester gedient haben, haben alles mögliche Böses getan. Die haben Leute beraubt, die waren unehrlich, die haben mit verschiedensten Frauen geschlafen, eine ganze Latte, verschiedene Vergehen. Und Eli hat davon gehört und er hat seine Söhne daraufhin angesprochen, aber hat scheinbar nichts wirklich unternommen, um dieses Verhalten zu unterbinden. Und Gott hat es dann klar gemacht, dass anstelle von Eli und seinen Söhnen, dass der Samuel dann zu dem geistlichen Leiter des Volkes werden sollte. Und es ist dann gekommen, dass die Söhne von Eli in einem Kampf ums Leben gekommen sind. Und als Eli diese Nachricht gehört hat, ist er rückwärts umgefallen und hat sich das Genick gebrochen. Ab dem Punkt wurde Samuel der geistliche Leiter von dem Volk Israel. Eine sehr schwere Aufgabe, eine große Aufgabe, da Recht sprechen zu müssen. Er war sozusagen das höchste Gericht und auch die geistliche Leitung und somit auch die politische Leitung, alles in einem zusammengerollt. Das sind ein Haufen Aufgaben. Das ist sehr herausfordernd. Und es ist sehr, sehr viel, was er da zu tun hatte. Jahrelang musste er diesen Dienst versehen. Aber er hat auch das Leid erfahren, was viele Leiter nach einigen Jahren widerfährt. Er hat seinen Dienst jahrelang in Treue getan, aber irgendwann haben die Leute gesagt, also wir wollen jetzt was anderes. Er hatte seine Sache gemacht und dachte, er macht das gut, er hat versucht, hat sich Mühe gegeben, aber die Leute haben gesagt, nee, wir wollen hier eine Veränderung haben. Nun, wie es in solchen Situationen meist auch ist, es war nicht alles so schwarz-weiß, dass man sagen könnte, die lagen im Recht und die lagen falsch. Und daher will ich einfach aus dem ersten Buch Samuel, Kapitel 8, die Verse 1 bis 8 lesen, wo wir ein bisschen einen Überblick bekommen, wie das alles so war um den Samuel und um diese Zeit, wo das Volk gesagt hat, wir wollen eine Veränderung haben. Als Samuel alt geworden war, setzte er seine Söhne als Richter Israels ein. Sein Erstgeborener hieß Joel, sein zweiter Abia. Sie waren in Beersheba Richter. Seine Söhne gingen nicht auf seinen Weg, sondern waren auf ihren Vorteil aus, ließen sich bestechen und beugten das Recht. Deshalb versammelten sich alle Ältesten Israels und gingen zu Samuel nach Ramah. Sie sagten zu ihm, du bist nun alt und deine Söhne gehen nicht auf deinen Weg. Darum setze jetzt einen König bei uns ein, der uns regieren soll, wie es bei allen Völkern der Fall ist. Aber Samuel missfiel es, dass sie sagten, gib uns einen König, der uns regieren soll. Samuel betete deshalb zum Herrn. Und der Herr sagte zu Samuel, hör auf die Stimme des Volkes in allem, was sie zu dir sagen, denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen. Ich soll nicht mehr ihr König sein. Das entspricht ganz ihren Taten, die sie immer wieder getan haben, seitdem ich sie aus Ägypten heraufgeführt habe, bis zum heutigen Tag. Sie haben mich verlassen und anderen Göttern gedient. So machen sie es nun auch mit dir. Also wie gesagt, ist keine ganz schwarz-weiße Sache. Wir finden hier in diesem Text, dass Samuels Söhne auch nicht besser waren als Elis Söhne. Die haben auch das Recht gebeugt, also die waren käuflich. Wenn jemand einen Rechtsspruch in seinem Sinne haben wollte, musste er nur ein bisschen was rüberrücken, dann kam das bei raus, was er haben wollte. Man kann es durchaus verstehen, dass das Volk sagt, nee, also so geht das nicht. Das kann nicht so weitergehen. Das Volk ist dann zu Samuel gekommen und sie haben gesagt, es muss sich etwas ändern. Wir wollen einen König haben. Und naja, da ist dann auch ein bisschen fast wie ein trotziges Kind daraus zu hören, alle anderen Völker haben einen König, wir wollen auch einen König haben. Da kann man diese Stimme fast hören, dass sie einfach, hey, die anderen machen es so, warum nicht auch wir? Und das ist sehr schmerzhaft für den Samuel, aber Gott hat ihn darauf hingewiesen, du bist es nicht, den sie da mit ablehnen, ich bin es, weil ich bin bisher ihr König gewesen. Aber die sagen, dass sie einen anderen haben wollen. Aber hat auch in dem Text deutlich gemacht, es war leider auch nichts Neues. Es ist klar, wir haben es hier mit einem ganz komplizierten Sachverhalt zu tun und eine Analyse der Perspektiven von der Erziehung und dann auch von Leitungsfragen, Führungsstil und dann auch die Fragen, die von der Psychologie hier behandelt werden könnten. Es könnte genug Bücher füllen, um diesen ganzen Raum auszufüllen. Ich will mich nicht in diese ganze verschiedene Bereiche verlieren, sondern bringen wir es im Moment auf einen Punkt. Hast du schon jemandem gesagt, mach das nicht, das wird nicht gut gehen, nur um zu erleben, wie sie es trotzdem gemacht haben und es ist mächtig vor den Baum gegangen? Das war die Warnung, die Samuel dem Volk gegeben hat. Und wenn man in diesen Texten liest, wieder. Es ist auch nicht möglich, dass ich hier alles von in einer Predigt abhandeln könnte. Ich weise da nochmal auf unsere Pläne, die wir im Foyer ausliegen haben, hin, wo man einen guten Überblick über diese große Geschichte bekommen kann. Wenn man im 1. Samuel weiterliest, findet man, dass dem Volk ganz ausführlich gesagt wird, wenn ihr einen König habt, dann wird er das und das und das und das und das von euch verlangen und fordern. Und er hat sie gewarnt. Leute, es ist nicht alles schön und gut, was ihr euch da vorstellt. Und er hat sie gewarnt. Und sie haben trotzdem nicht auf ihn hören wollen. Vielleicht hast du ähnliche Erfahrungen gemacht in deinem Leben. Und Samuel hat dann, wie Gott es ihm gesagt hat, auf das Volk gehört und einen König gekrönt. Der erste König über Israel hieß Saul. Und das Volk war begeistert. Die fanden den toll. Weißt du warum? Er sah gut aus. Ja. Das Volk versammelt sich und es stellt sich raus, dass es der Saul werden soll. Und die sagen alle, oh, ein ganzer Kopf größer als alle anderen. Der Mann macht was her. Jawohl, toll. Der sieht gut aus und wenn wir gegen unsere Feinde hinausmarschieren, dann werden sie unseren König sehen und die werden sagen, wow, die haben einen starken König. Guck dir, wie groß er ist. Aber wie ist es dann gelaufen? Naja, da kannst du die Geschichte im 1. Samuel auch nachlesen. Dieser große, also Kopf größer, diesen Kopf, wollte sich auch immer wieder durchsetzen, auch wenn ihm gesagt wurde, so darfst du das nicht machen. Er hat auf die Gebote Gottes nicht gehört. Er hat auf die Anweisungen Gottes nicht gehört. Weil er war doch der König. Der König kann doch entscheiden, was getan wird. Hochmut kommt vor dem Fall. Das kennen wir. Das kommt aus der Bibel. Es gibt den Spruch, wie der König, so die Herde. Und das war genau diese Sorge, was Samuel um das Volk hatte. Weil er wusste, wenn der König nicht auf Gottes Stimme hört, dann wird das Volk auch nicht auf Gottes Stimme hören. Und sie werden auf den falschen Weg gehen und es wird mit ihnen bergab gehen. Und wenn man sich die Geschichte der Könige in der Geschichte Israels anschaut, sieht man, dass es mitunter auch sehr gute Könige waren, die auf Gott gehört haben, die das Volk dahin geführt haben, treu zu Gott zu sein. Aber leider waren es sehr, sehr viele, die überhaupt nicht treu waren zu Gott, die ihren eigenen Weg gegangen sind und wo es dann für das Volk sehr, sehr schwer wurde. Und wenn man sich die Geschichte, also die Geschichte Israels anschaut, wenn man sich die Geschichte der Menschheit anschaut, findet man, dass es wirklich viel Scheußliches gegeben hat. Das kennen wir alle. Wir wissen, dass es auch heute viel Scheußliches gibt in dieser Welt. Aber eins konnte dabei nie gestoppt werden. Eine Wahrheit ist immer geblieben. Gott hat seinen Plan immer weiterentwickelt, um die Menschheit zu erlösen. Es hat Menschen gegeben, die sich in diesen Plan einfügen wollten, die Fehler gemacht haben. Und das hat Gottes Plan nicht aus der Bahn geworfen. Und Gott konnte diese fehlerhaften Menschen auch immer wieder gebrauchen, um seinen Plan voranzubringen. Es hat aber auch die Menschen gegeben, die sich sehr bewusst und gezielt gegen Gott, gegen sein Volk gestellt haben. Die wirklich zielgerichtet versucht haben, Gottes Plan zu stoppen. Und auch sie konnten Gottes Plan nicht aufhalten. Denn der Schöpfer des Universums hat einen Plan für diese Welt und sein Ziel ist die Erlösung der Welt. Dieser Satz klingt wahrscheinlich ziemlich steil, ne? Die Erlösung der Welt. Allerdings ist es ein Konzept, eine Idee, was wir durch die gesamte Bibel hindurch finden, dass Gott die Welt erlösen will. Aber an der Stelle möchte ich ein sehr schwieriges Thema ansprechen. Es ist mir ein Anliegen, weil wir sind immer wieder, ich sage, in Versuchung, uns anzupassen an dem, was angenehm erscheint für unsere Gesellschaft. Es hat in der gesamten Geschichte der Christenheit immer Menschen gegeben, die eine Ansicht vertreten haben, man könnte das als Universalismus bezeichnen oder Allversöhner-Ansicht, was im Prinzip sagt, am Ende werden alle in den Himmel kommen. Teilweise sagen sie, es gibt gar keine Hölle, da könnte ein liebender Gott niemand dahin schicken. Was mich in den letzten paar Jahren viel mehr begegnet, ist die These, ja, also es gibt eine Hölle und Menschen, die von Gott getrennt sind, werden erstmal dahin kommen, aber dort werden sie dann sehen, dass es bei Gott so viel besser ist und die werden die Gelegenheit haben, da rauszugehen und in den Himmel zu gehen. Also auf einer Ebene, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn das so ist, könnte ich das begrüßen. Allerdings, wenn ich die Bibel anschaue, sehe ich nicht, dass diese Lehre dort vertreten wird. Es gibt einzelne Verse, die man in diese Richtung schieben und biegen kann. Aber die Breite der Lehre ist recht deutlich darüber. Wir als Menschen haben die Wahl, ob wir mit Gott leben wollen, ob wir auf seinen Weg gehen wollen oder ob wir von ihm getrennt sein wollen. Und machen wir uns nichts vor. Es gibt viele Menschen, die sehr bewusst, sehr gezielt gegen Gott entscheiden, die nichts mit ihm zu tun haben wollen. Und zu sagen, dass Gott sie zwingen wird, die Ewigkeit bei ihm zu verbringen, also das ist eine äußerst schwierige These aufzustellen und wird auch biblisch nicht unterstützt. Wie wird das alles sein? Wie entscheidet Gott über verschiedenste Fälle, Menschen, die nie von Jesus gehört haben und solche Dinge, weit über meine Gehaltsklasse? Gebe ich ganz ehrlich zu. Es gibt viele Fragen, die ich nicht beantworten kann. Das hängt schon einfach damit zusammen, dass Gott so viel mehr ist, so viel größer ist, als was ich sehen oder verstehen kann. Und werde ich eines Tages vor Gottes Thron stehen und er sagt, hey, du, das hast du falsch gesehen. Sehe ich als durchaus eine Möglichkeit. Aber für mich ist das wieder ein Beispiel davon, wie wir alle, ich sowieso, auf Gottes Gnade angewiesen sind. Also, ich kann es nicht verantworten, zu lehren, dass alle Menschen in den Himmel kommen, weil das ist nicht das, was ich in der Bibel finde. Nun, in der Geschichte der Kirche ist es häufig dazu gekommen, dass Menschen die Lehre der Hölle benutzt haben, um Menschen unter Druck zu setzen und gar zu manipulieren. Es wurde häufig angestrebt, die Menschen so viel Angst zu machen vor der Hölle, dass sie das machen, was die Kirche ihnen sagt, was sie machen sollen. Also das finde ich auch kein vertretbarer Weg, sondern ich möchte, dass Menschen eingeladen werden, dass sie von der Liebe Gottes erfahren, dass sie diese Einladung gerne annehmen wollen, weil sie bei ihm sein wollen. Und das ist, denke ich, ganz wichtig, wenn wir darüber sprechen, dass Gott einen Plan hat und dass es sein Wunsch und sein Ziel ist, die Erlösung der Welt. Und wenn man sich die Bibel anschaut, im Alten wie im Neuen Testament, findet man, dass sein Angebot Erneuerung ist. Sein Angebot ist neues Leben, eine zweite Chance. Eine zweite Chance, die nicht davon abhängt, wie gut ich bin, sondern mich einlädt, ihm zu vertrauen. Das ist das Ausschlaggebende, ihm einfach zu vertrauen. Und diese Einladung spricht er immer und immer wieder an jeden Einzelnen von uns aus. Du kannst ihm vertrauen, weil er sein Wort treu bleibt. Und auch wenn wir die Welt nicht verstehen, wie das bei Samuel auch häufiger der Fall gewesen sein wird, hat er immer noch alles unter Kontrolle. Und nichts in dieser Welt wird je seinen Plan vereiteln können. Seinen Plan, neues Leben zu geben. Seinen Plan, Gnade zu geben, dass wir befreit werden von der Last der Sünde, dass wir befreit werden von der Zerstörung, die in dieser Welt leider allzu häufig zu finden ist. Du hast in deinem Leben vielleicht auch ähnliche Erfahrungen gemacht wie bei dem Samuel. Deine Vorbilder, die du in höchster Achtung gehalten hast, haben dich enttäuscht. Deine eigenen Kinder leben vielleicht nicht, wie du es ihnen gelehrt hast. Die Menschen, für wen du dich eingesetzt hast, für wen du dich geopfert hast, schätzen es nicht und sagen, naja, jetzt ist die Zeit für was anderes. Zu einem sollst du wissen, du bist mit deiner Enttäuschung, die du im Leben erlebt hast, nicht allein. Das Alleinsein ist eine der schrecklichsten Dinge, die wir als Menschen erleben können. Es ist wichtig, dass wir erkennen, dass wir nicht allein sind. Aber es ist nicht nur, dass wir Leidensgenossen haben, sondern Gott, der Herr der Geschichte, hat einen Plan für dich, für dein Leben. Er hat einen Plan für seine gesamte Schöpfung. Und die Herausforderung des Lebens, wenn wir auf ihn schauen, diese Enttäuschung, diese Herausforderungen, die wir erleben, die führen nicht in eine Sackgasse, sondern Gott will sie als Hinweisschild gebrauchen, wie es weitergehen kann, was für einen Weg er mit uns gehen möchte. Hinweisschilder auf den einzigen, der einen Sinn aus den Rätseln des Lebens machen kann. Ja? Wir werden darauf hingewiesen. Wenn ich heute eins greifbar habe, dann nehme ich das jetzt einfach. Hast du gut eingekeilt, Manfred. Wäre nicht von alleine runtergefallen. Das ist keine Sackgasse. Das ist ein Hinweisschild. Zeigt uns, wo wir hingucken sollen. Zeigt uns, wo wir Vergebung finden können. Zeigt uns, wo wir einen Neubeginn finden können. Du kannst zu dem Kreuz kommen, mit all deiner Enttäuschung, mit all deinem Versagen, mit all dem, was in deinem Leben kaputt gegangen ist, kannst du zu Jesus Christus kommen und es vor ihm hinlegen. Und er gibt dir einen Neubeginn. Amen.